Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen mit diesen Themen. Hunderttausende an den Straßen in Pyongyang. Nordkorea bereitet sich auf das große Staatsbegräbnis für Kim Jong-il vor. Katar bekommt wieder Munition und Waffenteile aus der Schweiz. Dies nachdem der Golfstaat verbotenerweise Schweizer Munition nach Libyen geliefert hatte. Und die Schweiz begleitet den Wiederaufbau Libyens. Dazu das Gespräch mit dem Schweizer Botschafter Michel Gotre in Tripolis. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Daniel Knoll und mit den Nachrichten Andrea Just.
In Nordkoreas Hauptstadt Pyongyang haben die Beisetzungsfeierlichkeiten für den verstorbenen Staatschef Kim Jong-il begonnen. Wie die russische Nachrichtenagentur Itatas berichtet, soll die erste Phase der Zeremonie im Kumsusan-Palast stattfinden. Dort ist Kims Leiche seit seinem Tod aufgebahrt. Das staatliche Fernsehen verbreitete am Morgen Bilder von weinenden Menschen und Soldaten spielten Trauermusik. Die Schweiz hat ihre Sanktionen gegen Katar aufgehoben. Sie wird den Golfemirat wieder Waffen liefern. Im Sommer waren die Waffenlieferungen eingestellt worden, weil Katar den Aufständischen in Libyen Schweizer Munition hatte zukommen lassen. Vertreter des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO klärten den Fall in Katar ab. Dabei konnten die Behörden, gemäß einer SECO-Sprecherin, glaubhaft darlegen, dass es sich bei der Lieferung um eine Panne gehandelt habe. In der israelischen Stadt Beit Shemesh haben mehrere tausend Israeli gegen religiösen Fanatismus demonstriert. Beit Shemesh ist ein Zentrum ultraorthodoxer Juden. Zur Kundgebung hatten Menschenrechtsgruppen und der israelische Präsident Peres aufgerufen. Die ultraorthodoxen Juden verlangen eine Geschlechtertrennung in der Öffentlichkeit. Männer und Frauen müssten getrennt sein, zum Beispiel an den Kassen von Supermärkten, in Bussen oder in Wahllokalen. Iran will deutlich mehr Treib- und Brennstoff nach Afghanistan liefern. Ein neuer Vertrag sieht vor, dass Iran künftig 1 Million Tonnen pro Jahr an Afghanistan liefert. Heute ist es nur ein Fünftel dieser Menge. In den letzten Jahren soll Iran den Export von Erdölprodukten nach Afghanistan teilweise blockiert haben, um gegen die Anwesenheit der US-Truppen zu protestieren. Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner ist an Schilddrüsenkrebs erkrankt. Sie werde Anfang Januar operiert, erklärte ein Regierungssprecher. Wie in der Verfassung vorgesehen, werde Vizepräsident Amado Budu die Regierungsgeschäfte vorübergehend leiten. Kirchner hatte Anfang Dezember ihre zweite Amtsperiode als Präsidentin begonnen. Im Osten Russlands hat es ein Erdbeben der Stärke 6,7 gegeben. Über Opfer oder Schäden im betroffenen Gebiet nahe der Grenze zur Mongolei gibt es keine Nachrichten. Der Zivilschutz brachte Zelte und Decken sowie Feldbetten in das Erdbebengebiet. Am Eishockey-Spengler Cup hat der HC Davos sein erstes Gruppenspiel gegen das tschechische Team Vítkovice 2:1 gewonnen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.291 Punkten, minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.435 Punkten, ebenfalls minus 0,1%. Der Dollar wird zu 93,45 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 22,07 bzw. zu einem Dollar 30,63. Das Wetter im Flachland hat es einige Nebelfelder, die sich vielerorts aber auflockern. Sonst ist es von morgen an überall sonnig bei 2 bis 6 Grad. Im Süden erreicht die Temperatur 9 Grad.
Bei starkem Schneefall hat in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang das Staatsbegräbnis für den verstorbenen Staatschef Kim Jong-il begonnen. Genaues ist über den Ablauf nicht bekannt, doch wird damit gerechnet, dass Kims Sarg auf einer Limousine durch die Straßen der Hauptstadt gefahren werden wird. Peter Kujat berichtet.
Nach offiziellen Angaben sollen Hunderttausende trauernde Menschen die Straßen säumen. In der Früh hat sich sein Sohn Kim Jong-un, der neue Machthaber im verarmten Nordkorea, noch einmal von seinem Vater verabschiedet, der seit seinem Tod am 17. Dezember im Kumsusan-Mausoleum aufgebahrt war. Dort liegt einbalsamiert der Staatsgründer Kim Il-sung. Die Choreografie der heutigen Begräbnisfeier dürfte sich stark an der von 1994 orientieren. Deshalb wird erwartet, dass auch Kim Jong-ils Körper später einbalsamiert und neben dem seines Vaters im Mausoleum aufgestellt werden wird. Russische Präparatoren sind angeblich schon in Nordkorea eingetroffen. Um die erbliche Herrschaftsfolge zu legitimieren, wird in den nordkoreanischen Medien Kim Jong-un, der Sohn von Kim Jong-il, bereits als Oberbefehlshaber der Armee, als Vorsitzender der Arbeiterpartei und als großer Nachfolger gepriesen. Wahrscheinlich wird er von einer Gruppe um den Schwager von Kim Jong-il unterstützt. Anzeichen einer Opposition in Nordkorea sind bisher nicht zu erkennen. Angesichts der Repression in dem isolierten Land wie der Propaganda ist das aber kaum verwunderlich.
Hunderttausende Menschen, die der Trauerfeier des Diktators in Pjöngjang beiwohnen. Martin Fritz ist Ostasien-Korrespondent und Autor eines Buches über Nordkorea. Er ist jetzt am Telefon. Martin Fritz, müssen diese unzähligen Trauergäste an dem Staatsbegräbnis teilnehmen oder sind die freiwillig nach Pjöngjang gekommen?
Also solche Veranstaltungen sind in Nordkorea immer von A bis Z durchorchestriert und gestaltet. Da gibt es keine Spontanität. Das heißt, die Teilnehmer sind natürlich ausgewählt und vorbereitet. Die Trauer, die wir dann auf den Fernsehbildern sehen werden, ist ebenfalls in diesem Sinne echt. Also viele ausgewählte Teilnehmer sind tatsächlich traurig. Aber sie haben sicherlich auch keine andere Wahl, als traurig zu sein in diesem extrem totalitären Land. Man darf nicht vergessen, dass jeder Nordkoreaner täglich mehrere Stunden lang im Sinne des Regimes an Schule und Arbeitsplatz geschult wird, sodass jeder weiß, wie er sich am heutigen Tag und in dieser Situation zu verhalten hat.
Das Regime in Pjöngjang hat keine Trauergäste aus dem Ausland zugelassen. Warum?
Also ich denke, es geht zum einen wie immer in diesem Land um totale Kontrolle und zum anderen will das Regime natürlich Peinlichkeiten vermeiden. Wenn Kim Jong-il so ein großartiger und von der ganzen Welt geliebter Führer wäre, wie es die Propaganda immer behauptet, warum kommen dann nicht alle wichtigen Staatsmänner nach Pjöngjang und erweisen ihm heute die letzte Ehre? Hätte man das Ausland eingeladen, dann hätten sicherlich viele Länder nur die zweite oder dritte Wahl oder gar keine Vertreter geschickt und das hätte gar nicht gut zum Propagandabild gepasst.
Daran, wie die Trauerfeier genau abläuft, soll erkennbar sein, wer in Nordkorea in Zukunft das Sagen haben wird. Können Sie da schon etwas erkennen?
Also es ist eindeutig zu sehen, dass es einen relativ glatten Übergang geben wird. Und zwar offenbar hat man sich in den zwei Tagen zwischen dem Tod von Kim Jong-il und seiner Bekanntgabe, aber vielleicht auch schon früher auf so eine Art kollektive Führung geeinigt. Das heißt, Kim Jong-un wird offiziell auf den Schild gehoben, bekommt die wichtigsten Ämter. Gleichzeitig im Hintergrund ziehen aber ältere Leute die Fäden. Das wird einmal der Schwager von Kim Jong-il sein und seine Frau, also Onkel und Tante von Kim Jong-un. Dann gibt es einen sehr wichtigen General, Lee Jong-ho. Diese Leute zusammen wollen so eine Art Gruppenführung bilden und sicherstellen, dass der Machtübergang glatt läuft. Und Unterstützung für diesen Prozess kommt natürlich auch aus Peking, dem wichtigsten Verbündeten, sodass wir davon ausgehen sollten, dass der Übergang stabil sein wird.
Die staatlich angeordnete 12-tägige Trauerzeit für Kim Jong-il wird morgen Donnerstag mit landesweiten Gedenkfeiern zu Ende gehen. Wie wird das Regime danach Kim Jong-un als den großen Nachfolger im Volk installieren?
Ja, wir haben ja im April die 100-Jahr-Feiern zum 100. Geburtstag vom Staatsgründer Kim Il-sung, also dem Großvater des jetzigen neuen designierten Regenten. Und das wird man sicherlich verbinden. Also das wird die Gelegenheit sein, wo man Kim Jong-un nochmal so ganz betont in die Nachfolge dieses Mannes stellt. Und man muss sich dabei klar machen, dass Kim Il-sung derjenige ist, der vom Volk tatsächlich geliebt und anerkannt und verehrt wird und der sich so eine Art als so eine Art Übervater der Nation darstellt, der dieses kleine Volk der Nordkoreaner vor den bösen Amerikanern, dem großen Feind von Nordkorea, beschützt. Und so Kim Jong-un wird dann in seine Nachfolge gestellt werden.
Das waren die Einschätzungen von Nordkorea-Kenner Martin Fritz. Der Golfstaat Katar hat Munition aus der Schweiz illegal an die Rebellen in Libyen geliefert. Als im Sommer die Munition des Rüstungskonzerns RUAG im libyschen Bürgerkrieg auftauchte, hat die Schweiz weitere Waffenlieferungen nach Katar gestoppt. Doch jetzt hat der Bund entschieden, das Waffengeschäft mit Katar dürfe weitergehen und der Missbrauch habe keine Folgen. Dominik Meyer berichtet.
Experten des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft SECO waren seit Sommer zweimal in Katar. Dabei hätten die katarischen Behörden die Umstände der brisanten Munitionslieferung nach Libyen erklären können, sagt SECO-Sprecherin Marie Awe auf Anfrage von Schweizer Radio DRS.
Sie haben uns erklärt, dass aufgrund eines Fehlers in der militärischen Logistik tatsächlich Schweizer Munition an die libyschen Rebellen gelangt ist. Und Katar hat den Vorfall sehr bedauert und sich auch gegenüber der Schweiz offiziell dafür entschuldigt.
Katar hatte die libyschen Rebellen im Kampf gegen das Gaddafi-Regime unterstützt. Die Schweizer Munition hätte der Golfstaat aber nicht an die Rebellen liefern dürfen, denn Katar hatte sich verpflichtet, diese nicht weiterzugeben. Der Missbrauch bleibt nun aber ohne Folgen.
Ja, für uns war die Erklärung von Katar glaubhaft, weil sie sich offiziell bei uns entschuldigt haben und gleichzeitig bekräftigt haben, dass sie sich künftig an die nicht wieder ausgeführte Erklärung halten werden. Damit ist auch ein Schlussstrich gezogen worden.
Der Weg sei nun frei für künftige Waffenlieferungen, sagt SECO-Sprecherin Awe.
Der Entscheid des SECO ist, dass die suspendierten Bewilligungen für die Ausfuhr von Kriegsmaterial nach Katar wieder freigegeben werden und auch neue Gesuche werden wieder im ordentlichen Bewilligungsverfahren geprüft.
Im Sommer hatte das SECO eine bereits begonnene Lieferung von Laserzielgeräten für Gewehre gestoppt. Jetzt dürfen auch die restlichen Geräte nach Katar ausgeführt werden. Vom Lieferstopp gar nicht erst betroffen waren militärische Trainingsflugzeuge des Schweizer Herstellers Pilatus. Bereits im April hatte der Bundesrat Ja gesagt zum Verkauf von 12 PC-21 nach Katar. Nun ist also der Weg frei, auch für künftige Waffengeschäfte mit Katar. Die Diskussion über die grundsätzlich umstrittenen Lieferungen in die politisch sensible Golfregion geht somit weiter.
Die neuesten Entwicklungen rund um die Schweizer Munition, die über Katar nach Libyen gelangt war, um dort im Bürgerkrieg eingesetzt zu werden. Der Krieg dort ist zu Ende, der ehemalige Machthaber Gaddafi tot und in den Medien ist es relativ ruhig geworden um Libyen. Wie ist die Lage zurzeit dort, beispielsweise in der Hauptstadt Tripolis? Das habe ich von Michel Gautre wissen wollen, dem Schweizer Botschafter in Tripolis.
Die Sicherheitslage ist im Moment stabil. Man könnte was sagen, erstaunlich ruhig, wenn man denkt, wie viele Waffen im freien Umlauf vorhanden sind.
Wie weit sind die Behörden mit der Entwaffnung der Rebellen?
Das ist natürlich eine erste Priorität. Ich glaube, sie bemühen sich sehr für das. Und zwar zwei wichtige Punkte. Jetzt haben wir zwei wichtigen Ministerposten, da von Milizen besetzt sind. Das ist sehr positiv. Und zweitens gibt es ein Gesamtkonzept, um diese Waffen zu kriegen. Das alles braucht zuerst einmal Zeit und Geld. Die Sache Geld, gerade kürzlich wurde die Meldung gegeben, Mitte Dezember, dass das Geld, die da blockiert waren, bei der Zentralbank und bei den Libyan Foreign Bank freigegeben werden mit dieser Finanzierung. Da kann man sich vorstellen, dass jetzt dieser Plan einfach vorwärts geht.
Jetzt haben wir über Geld geredet. Die libysche Übergangsregierung ist generell daran, Libyen neu aufzubauen. Welchen Beitrag leistet die Schweiz hier?
Die erste Priorität war die humanitäre Hilfe. Das war, was absolut nötig war, während der Regierung noch in Benghazi war. Jetzt gerade diese Tage schließen wir das Büro in Benghazi zu und wir konzentrieren uns bei der humanitären Hilfe, bei Schutz von gewissen bedrängten Minderheiten und gefährdeten Personengruppen wie Kinder und Frauen.
Michel Gautre, Ihr Fazit, wo steht aus Ihrer Sicht Libyen heute am Ende des Jahres 2011?
In einer entscheidenden Phase. Die Meilensteine sind da und das Potenzial ist sicher da. Ich glaube, wir haben eine Regierung, die da sich bemüht, das alles so schnell und so reibungslos zu organisieren. Die Aufgabe ist gewaltig und man muss einfach die machen lassen mit Hilfe der UNO und der Mitgliedstaaten.
Sagt Michel Gotre, der Botschafter der Schweiz in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Das war eine gekürzte Fassung des Gesprächs. Das Gespräch können Sie in voller Länge online hören bei uns im Internet unter drs4news.ch. Soweit heute Morgen. Verantwortlich Erich Wies, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.